Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir wollen jetzt eintauchen in die Welt des digitalen Geldes, die Welt der sogenannten Kryptowährungen. Also nicht einfach so, sondern weil der Krimi-Autor und Bestseller-Schreiber Tom Hillenbrand einen Krimi darüber geschrieben hat. Und wir wollen natürlich wissen, was ihn daran interessiert hat. Und falls Sie tatsächlich noch keinen Krimi von ihm kennen, ist eigentlich kaum vorstellbar, denn seine Bücher haben sich sehr gut verkauft. Zum Beispiel die über den Luxemburger Koch Xavier Kiefer als Ermittler. Und Preise hat er auch bekommen, wie den berühmten Glauser-Preis. Dann werden Sie ihn nach diesem Gespräch ganz sicher kennen. Herr Hillenbrand, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was hat Sie denn dazu gebracht, in die Welt der Kryptowährungen einzutauchen? Geld und Macht als beliebtes Krimi-Motiv?
Also natürlich das älteste Thriller- oder Krimi-Motiv der Welt ist natürlich so ein Koffer voller Geld. Und ich habe mir dann gedacht, ja, jetzt kann der Koffer voller Geld viel voller und viel kleiner sein. Das ist natürlich ein guter Ausgangspunkt.
Mhm. In Ihrem Thriller, da hat ein Start-up-Unternehmer sein Vermögen größtenteils in Bitcoin-Währung angelegt. Dann stirbt er bei einem Unfall und nun beginnt die Suche nach dem digitalen Geld. Tatsächlich wurden ja schon Fälle von Investoren bekannt, deren immenses digitales Vermögen verloren gegangen ist, weil keine Codes oder Passwörter, dann kein Geld?
Genau, also das darf man sich eben nicht vorstellen, wie Geld, das auf der Bank liegt, wo dann auch der Notar im Todesfall ran kann, sondern häufig ist dieses Geld auf Festplatten, auf USB-Sticks oder sogar die Codes. Jeder Bitcoin hat einen identifizierbaren Code, so eine Seriennummer, und die sind irgendwo hinterlegt. Und wenn man die nicht findet, dann kann man das Geld nicht ausgeben. Und da ist schon sehr viel bei einigen sehr spektakulären Fällen verschwunden.
Sie sind da also offenbar tief drin in der Materie. Nun, Kryptowährungen, die erfahren ja immer mehr Nachfrage. Der Bitcoin-Kurs, der hat in den vergangenen Wochen Rekordhochs erlebt. Und genauso schnell ist er aber auch wieder in den Keller gestürzt. Aber immer mehr Anleger wollen dabei sein. Und trotzdem haben ja die meisten hierzulande kaum eine Ahnung, wie Kryptowährungen eigentlich funktionieren. Und ich hoffte mir ja jetzt Erklärungen von Ihnen. Sie haben ja zu Recherchezwecken Kryptowährungen gekauft. Tja, will ich natürlich wissen, sind Sie damit schon reich geworden?
Nee, ich habe leider viel zu wenig gekauft, um damit reich zu werden. Aber es ist schon interessant. Also man hat ein völlig digitales Geld, wobei man jetzt sagen muss, das Geld, das bei Ihnen auf dem Girokonto hoffentlich reichlich liegt, das ist ja auch digital. Das ist ja auch kein Papier. Aber bei jedem Bitcoin gibt es eben einen Code dazu. Das heißt, es ist ein bisschen mehr wie Bargeld. Man kann es besser umhertragen, man kann es besser verstecken. Was man momentan noch nicht kann, ist es einfach ausgeben.
Mhm. Wie kann man denn überhaupt recherchieren, wenn es sich um ein Geldsystem handelt, das bewusst eben nicht von der staatlichen Autorität kontrolliert wird, sondern von einer dezentralen, kooperativen Gemeinschaft, also einem Netzwerk, das gar kein Einzelner kontrollieren kann und in dem eben genau Anonymität so eine sehr große Rolle spielt?
Also man kann es relativ gut recherchieren, weil dadurch, dass es keine Notenbank oder Zentralbank gibt, sondern das ganze Geld quasi von allen Teilnehmern im Netzwerk verwaltet wird, sind die Standards, wie das funktioniert, natürlich auch offen. Sonst würde ja keiner mitmachen, wenn man nicht ungefähr weiß, was da passiert. Also das lässt sich relativ gut recherchieren, aber es ist trotzdem ein ziemlicher wilder Westen da draußen. Also es gibt da keine Einlagensicherung oder sowas wie bei der Bank. Wenn es weg ist, dann ist es weg.
Haben Sie denn Figuren, die in Ihrem Krimi auftauchen, auch in der realen Welt getroffen?
Vor allem aus der Ferne beobachtet, ehrlich gesagt, da das ab März mit der Reisetätigkeit, das war meine letzte Reise nach Los Angeles, danach ging es nicht mehr. Aber das sind auf jeden Fall sehr schillernde Figuren, die da rumlaufen. Den einzigen, den ich persönlich von vor Jahren kenne, ist Elon Musk. Das ist ja jetzt auch ein, Krypto-Cheerleader. Häufig sind das wirklich sehr technikaffine Menschen und auch Menschen mit einem starken Freiheitsdrang, sage ich mal, also Libertäre, wie der Amerikaner sagen würde, die dem Staat sehr misstrauen.
Mhm. Und was kennzeichnet diese Besitzer von Bitcoin und Co. noch? Sind das auch so Menschen mit Zockermentalität?
Das sind meistens, erstens sind es Männer meistens, zweitens sind es jüngere weiße Männer, und es gibt so eine ganze Subkultur von Leuten, die vielleicht gar nicht Zocker waren, sondern eher ja, so Technikfans und die ganz früh da eingestiegen sind, als dieser Bitcoin noch so Pfennigbeträge oder Centbeträge wert war und die jetzt so ein bisschen wie Cinderella sozusagen blinzeln und denken, was ist mir passiert, ja? Warum habe ich plötzlich um mich rum so viel Geld? Warum kann ich mir einen Sportwagen leisten? Das ist so eine ganz seltsame Form von Neureichen. Die kaufen sich dann alle Lamborghinis und so ein bisschen Angeberautos. Es ist sehr schräg.
Das heißt, das Geld ist zwar irgendwie entfernt und nicht materiell, aber das, was man damit anstellt, ist dann doch sehr analog.
Was man damit anstellt, ist dann letztlich schon sehr analog. Das ist ja auch logisch. Jeder hätte gerne ein Haus, ein Auto oder vielleicht eine Yacht oder was auch immer. Es ist aber ein Problem, denn Sie können ja nicht einfach zum Bütchen jetzt um die Ecke gehen, zum Späti und sich eine Packung Zigaretten mit Bitcoin kaufen. Das ist nicht so einfach.
Sondern, wie stelle ich das an?
Sie müssten das Geld erst umtauschen. Es gibt natürlich so in Kalifornien oder gibt es so ein, zwei Autohändler vielleicht, wo sie es umtauschen können, oder es gibt so einen Automaten, Bargeldautomaten, wo sie was rausziehen können. Aber in der Regel müssen sie immer erst umtauschen in einen, sag mal, in Anführungsstrichen normale Währung. Und das ist momentan noch der große, glaube ich, Hemmschuh, dass sich das noch weiter ausbreitet.
Was ist denn aber Ihrer Meinung nach das Wesentliche für den Erfolg solcher digitaler Währungen?
Also ich glaube, was den Erfolg ausmacht, ist natürlich erstens dieser starke Wertanstieg. Da hören natürlich alle mal hin und denken, vielleicht kann ich da auch Geld verdienen. Also Gier ist sicherlich einfach ein wichtiger Treiber. Ein anderer ist vielleicht, dass sich unser Geld, das wir täglich benutzen, ja eigentlich, wenn wir mal drüber nachdenken, seit sehr langer Zeit, also eigentlich seit Hunderten von Jahren, nicht verändert hat. Ich kann jedem Menschen auf dem Planeten, meinetwegen, wenn er in Tokio sitzt, kann ich in Millisekunden heutzutage ein lustiges Katzenbild schicken, aber keine 5 Euro. Und man fragt sich natürlich, warum eigentlich nicht? Könnte man das nicht irgendwie besser und einfacher machen?
Trotzdem haben Sie einen Krimi geschrieben und das heißt Gefahren durch Kryptowährung. Welche haben Sie da beschrieben?
Also ich glaube, eine sehr große Gefahr, die ich auch da beschreibe, ist, was ist denn jetzt, wenn, wie wir das schon zum Beispiel bei sozialen Netzwerken erlebt haben, was ist, wenn jetzt so ein großes amerikanisches Internetunternehmen daherkommt und sagt, ja, finden wir super, wir machen jetzt unsere eigene Kryptowährung und alle sagen, wir benutzen die und dann sind vielleicht die staatlichen Stellen plötzlich außen vor. Ja? Dann gibt es eine Parallelwährung, die niemand kontrolliert, wo niemand weiß, was damit gemacht wird, wo es keine Aufsicht gibt. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr, vor der wir gerade stehen. Und man muss einfach sagen, dass die Notenbanken und auch die Regierungen da schlafen, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Die haben lange gehofft, es geht irgendwie wieder weg.
Das heißt, die Kryptowährungen sind angetreten, die bisherige Finanzwelt auszuhebeln?
Das sind sie auf jeden Fall. Also vor allem sind sie, glaube ich, angetreten, das war die Uridee dieser Bitcoin-Gründer, angetreten, eine Währung zu schaffen, die unabhängig vom Staat ist und die auch unabhängig von inflationären Tendenzen ist, also wo es niemanden gibt, der die Notenpresse anwerfen kann. Das war die ursprüngliche Idee und das ist natürlich auch gefährlich. Also wenn jeder jetzt ein Schweizer Bankkonto in der Tasche hat, wie will der Staat dann zum Beispiel noch Steuern erheben? Also das wirft große Probleme auf und die sind alle ungelöst.
Würden Sie denn, also mal abgesehen von Recherchezwecken, Ihr Geld in Bitcoin anlegen?
Ich glaube eher, ich wäre vorsichtig. Also das ist jetzt nicht nur auf Bitcoin oder andere dieser Kryptowährungen gemünzt, sondern ich würde generell sagen, wenn jemand Geld anlegen will, er kann es in Aktien anlegen, er kann es in Anleihen anlegen oder in Betongold. Aber die gefährlichste, risikoreichste und am schwersten vorherzusagende Anlagekategorie waren schon immer Währungsgeschäfte. Also damit kann man unglaublich auf die Nase fallen. Und das würde ich auch hier zu bedenken geben. Also das kann mal einen Tag von 40.000 auf 50.000 hochgehen und dann vielleicht den nächsten Tag wieder auf 30.000 runter. Das ist nur was für Leute mit sehr, sehr guten Nerven.
Tom Hillenbrand war das über Kryptowährungen, die auch im Mittelpunkt seines neuen Krimis stehen. Und der erscheint heute und heißt Monte Crypto bei Kiepenheuer & Witsch. Danke für das Gespräch, Herr Hillenbrand.
Vielen Dank.